Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Ja, herzlich willkommen, Herr Stark. Ich freue mich sehr, dass wir heute in der aktuellen Podcast-Folge miteinander reden können. Sie sind Pflegekraft und Sie sind tätig in einem Krankenhaus in Osnabrück im Intensivpflegebereich und auch darüber hinaus in diesem Krankenhaus. Aber Sie sind vor allem auch Pflegeinfluencer, wenn man das so bezeichnen darf. Insofern natürlich ein ganz toller Gesprächspartner für mich heute. Insofern herzlich willkommen und gerne erzählen Sie auch ein bisschen über sich.
Ja, lieber Herr Gass, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich total, dass ich heute hier sein kann. Sie haben einleitend gesagt, ich bin Pflegefachperson, ich bin ganz genau genommen Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie. Bedeutet, ich habe damals Gesundheits- und Krankenpflege gelernt, dann die Fachweiterbildung für den Intensivbereich gemacht, bin mittlerweile seit knapp über 10 Jahren im Pflegeberuf, lange Jahre auf der Intensivstation gearbeitet und in der Notaufnahme. Bin irgendwann in Social Media aktiv geworden, da werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch drüber reden. Und ich bin Vorstandsmitglied in der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, in der ersten Legislatur sozusagen. Also da auch ganz spannende Entwicklungen, einfach auch mal zu sehen, wie sich so eine Kammer von Anfang an aufbaut. Und ich sag mal so, als einer der Jüngeren in der Berufspolitik auch erstmal überhaupt Fuß zu fassen. Also das ist auch schon eine Herausforderung. Also ja, ich freue mich auf den Austausch.
Ja, Kompliment für die vielfältigen Aufgaben, die Sie da auch ja mit eigenem Engagement übernommen haben. Sie haben schon bei meinen einleitenden Worten gemerkt, ich bin ein bisschen älter als Sie und habe insofern, mir geht der Begriff der Pflegefachperson, so muss man glaube ich jetzt korrekterweise sagen, der geht mir noch nicht so leicht über die Lippen. Ich bin noch in der Zeit groß geworden, da gab es noch Krankenpfleger und Krankenschwestern, dann gab es die Pflegefachkräfte und ja, in der Tat.
Ist auch halb so schlimm.
Pflegefachperson.
Ist kein Problem.
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Sie sind tätig in einem Krankenhaus in Osnabrück. Wie lange sind Sie schon jetzt
genau,
in der Pflege?
Ich wohne in Osnabrück, aber ich arbeite in Bielefeld am Evangelischen Klinikum Bethel. Und dort bin ich jetzt seit 2 Jahren. Davor habe ich 10 Jahre in Köln an der Uniklinik gearbeitet. Bedeutet, dass ich summa summarum knapp 12 Jahre mit Ausbildung jetzt im Beruf bin.
Also doch schon eine gewisse Erfahrung hinter sich und die letzten 10, 12 Jahre waren ja schon spannend für die Pflege, das kann man so sagen. Wenn Sie da zurückblicken, was würden Sie sagen, wie hat sich Pflege verändert in dieser Zeit?
Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Als ich damals angefangen habe, meine Ausbildung zu beginnen, habe ich noch gemerkt, dass auf den Stationen teilweise extremer Personalmangel, auch in den Fachbereichen, also Intensiv, Notaufnahme, dass das schon sehr, sehr hoher Personalmangel war und dass der Druck sehr, sehr hoch war. Nach meiner Ausbildung bin ich dann selber direkt auf die internistische Intensivstation gegangen. Also ich habe direkt nach der Ausbildung den Schritt gewagt und hatte dann auch gemerkt, okay, es wird Personal gebraucht. Also man merkte auch, dass die Einarbeitung, die war gut da. Also da kann ich mich nicht beschweren, aber man merkte auch, okay, man muss relativ schnell fit werden, um dann halt auch wirklich auch eigene Patientengruppen zu betreuen, damit man dann sozusagen als Verstärkung auch da ist. Und was ich jetzt so in den letzten Jahren gemerkt habe, klar, die Pandemie, die habe ich sehr, sehr stark miterlebt und dann auch die Einführung des Pflegebudgets, das ist ja vielleicht gleich auch noch ein Thema, aber dann habe ich schon gemerkt, okay, wir stellen schon echt viele Leute ein und die Personalsituation hat sich nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen echt enorm verändert. Verbessert sage ich jetzt vielleicht an der Stelle nicht, weil die Patientinnen und Patienten sich auch sehr verändert haben. Also immer älter sind die Patienten, die sind multimorbide. Der Pflegebedarf ist ganz anders als vor 10 Jahren. Also ich habe das Gefühl, dass wir heute 10 oder 15 Faktoren mehr haben gefühlt. Also man hat schon diesen Druck, den hat man schon gespürt und sieht auch, wie er sich irgendwie verlagert hat. Also auf der einen Seite, Personal ist nachgekommen, obwohl man ja irgendwie immer das Gefühl hatte, es gibt niemanden, der im Pflegeberuf noch irgendwie nachkommt. Aber nein, Personal kam, aber die Arbeitsbelastung hat sich auch sehr, sehr verändert. Das hat man schon deutlich gemerkt.
Also es ist ganz wichtig, dass Sie das auch eben so mal ein Stück weit erklärt haben, denn wir nehmen ja tatsächlich wahr, dass durch die Einführung des Pflegebudgets, also eine bessere Finanzierungsmöglichkeit, Krankenhäuser auch tatsächlich sehr engagiert Pflegekräfte rekrutieren, zum Teil ja auch ihre Ausbildungszahlen hochgefahren haben. Und in den letzten 5 Jahren, das kann man statistisch nachweisen, haben wir sozusagen pro Belegungstag mittlerweile 30% mehr an Pflegekräften im Krankenhaus verfügbar. Also das Verhältnis, wie viele Patientinnen und Patienten muss eine einzelne Pflegekraft dann auch betreuen, hat sich verbessert und zwar deutlich. Und trotzdem, Sie haben es anklingen lassen, hat man immer noch das Gefühl, es reicht noch nicht, es ist noch nicht genug, wir müssen noch mehr Personal aufstocken. Sind wir vielleicht auch schlecht organisiert an der einen oder anderen Stelle? Oder ist es tatsächlich so, dass sich durch die Verbindung, wir hatten damals schon viel zu wenig und jetzt sind die Patienten pflegeaufwendiger geworden, deshalb ist der Bedarf einfach so hoch, wie er jetzt eben auch gefühlt sich darstellt?
Also ich glaube, auch damals war der Bedarf natürlich sehr hoch und auch die Menschen brauchten natürlich eine sehr, sehr gute pflegerische Versorgung, aber er hat sich halt einfach verändert und ich glaube, dass wir, ich sag jetzt mal, nur mit Personalzuwachs kann man sowas nicht mal eben beheben. Also es braucht auch ganz andere Strukturen und da war die Pflege in den letzten Jahrzehnten, ich sag jetzt mal, nicht so gut aufgestellt. Es war viel so, wir machen halt irgendwie unsere Arbeit, es ist sehr viel, ich sag jetzt mal, per Zuruf, dieses klassische, ach, Pflege ist doch so ein bisschen der Assistenzberuf und so seit 10 Jahren entwickeln wir uns ja auch immer mehr zur richtigen Profession. Also wir haben da noch sehr viel Nachholbedarf, aber ich glaube einfach, dass wir an den Strukturen auch was verändern müssen. Wir schaffen jetzt endlich Stellen auch für akademisierte Pflegefachpersonen, also Bachelor-, Masterniveau, die auch ganz anders eingebunden werden. Dass wir sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal auch den Pflegebedarf vielleicht auch mal strukturell an und wir versuchen auch mal, wir forschen in der Pflege. Wir haben ja auch eigene Leitlinien und Expertenstandards und wir wollen die Qualität auf ein ganz anderes Niveau bringen. Und ich glaube, da bewegen wir uns jetzt gerade immer mehr rein. Und das wird die Herausforderung sein. Wie wird Pflege in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussehen? Sicherlich anders, als sie jetzt aktuell aussieht. Muss sie auch, weil wir uns anders organisieren müssen auf Stationen auch. Und ich glaube auch, dass wir da mit dem Skill-Grade-Mix auch viel Entlastung schaffen können und dann natürlich auch den Fokus bei den, ich sag mal, Pflegefachpersonen dann so setzen können, dass sie dann halt auch ihre halbberuflichen Aufgaben, also die pflegerischen Aufgaben, dann auch vernünftig ausführen können. Das ist natürlich mit den, ich sag mal, ökonomischen Druck, mit Veränderungen der Patientinnen und Patienten, ist es natürlich schon extrem schwierig, das irgendwie hinzubekommen. Plus, und das darf man ja auch nicht verschweigen, der demografische Wandel trifft ja auch den Pflegeberuf. Wir wissen ja in Nordrhein-Westfalen, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren 1/3 aller Pflegefachpersonen circa in Rente gehen werden. Und es werden leider nicht genauso viele nachkommen. Also das heißt, es wird sich da auch nochmal was verändern. Und das sind natürlich schon große Herausforderungen.
Ich selbst habe ja auch eine gewisse Berufserfahrung in dem Bereich. Ich bin zwar keine Pflegekraft oder Pflegefachperson, sondern ich war 13 Jahre Geschäftsführer mehrerer Krankenhausstandorte, habe da ganz viel mit unseren Verantwortlichen der Pflege auch zusammengearbeitet. Wir haben Dinge auf den Weg gebracht, auch akademische Pflege und Ähnliches, war ein großes Thema für uns. Ich habe damals das Gefühl gehabt, dass die Pflege selbst eine doch noch sehr, ich will mal sagen, zurückhaltende, vielleicht abwartende Haltung eingenommen hat bei der Frage, die Sie eben auch angesprochen haben, wollen wir, sollen wir mehr Kompetenzen im Behandlungsprozess übernehmen, sollen wir mehr eigenverantwortliche Aufgaben tatsächlich zugeordnet bekommen oder fühlen wir uns vielleicht ganz wohl in der Rolle, die wir in den letzten 30 Jahren gehabt haben. Also das war zumindest mal nicht so eine ganz eindeutige Marschrichtung, die man da aus der Pflege wahrgenommen hat. Ist jetzt nicht verwunderlich, so ein Veränderungsprozess muss ja auch irgendwann mal eine gewisse Begeisterung auslösen. Man muss die Leute auch mitnehmen. Sind wir mittlerweile da ein Stück weit weiter? Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen ganz überwiegend da positiv und offensiv damit umgehen, sagen, ja, wir wollen mehr Kompetenzen bekommen und wollen uns auch weiterentwickeln?
Ja, ganz spannende Frage und ich glaube, das ist ein Thema auf Station, wo man mit jeder Person anders drüber diskutiert und das ist auch noch heute so, dass man immer noch in den Gesprächen merkt, dass einige sagen, ja, was sollen wir denn dort, was sollen wir denn noch machen? Und nee, ist alles schön und gut, das soll alles so bleiben, so wie Sie es gerade auch gesagt haben. Und wir haben ganz viele Engagierte, die sagen, ja, natürlich möchten wir mehr Kompetenzen ausführen können. Oder ich bin jetzt mal ganz ehrlich aus der Praxis, viele Dinge, die laufen ja jetzt schon im Graubereich seit vielen Jahren und sie werden seit vielen Jahren so toleriert. Oder ich sag jetzt mal auch, sie haben sich verselbstständigt, nur der richtige Verantwortungsbereich, der ist nicht wirklich klar ausgeschildert. Und ich glaube, wenn wir da eine Klarheit reinkriegen und sagen, natürlich darf Pflege mehr Kompetenzen ausüben und natürlich darf Pflege auch mehr Verantwortung offiziell tragen, aber gleichzeitig wird die Pflege dementsprechend auch so bezahlt, ich glaube, dann haben wir eine ganz andere Position. Also wir müssen die Verantwortung tragen, ja, aber ich glaube, dass es dann am Ende dann auch nur fair ist, wenn wir dann auch sagen, okay, wir leisten das, das, das und das und deshalb muss unsere Bezahlung auch so und so sein. Das ist ja auch so ein Streitpunkt, wo wir seit, ich sag mal so 10, 15 Jahren ja immer wieder über die Gehälter diskutiert haben, ist der Pflegeberuf ausreichend bezahlt oder nicht, und ich glaube, das erübrigt sich dann auch ein bisschen damit, weil man dann sagt, hey, guck mal, was wir alles leisten auf dem Papier, ne, und also ja, ich glaube, wir sind da schon offen für, aber ja, da braucht man schon noch mehr Aufklärungsbedarf. Was bedeutet es wirklich, ich sag jetzt mal, für die Krankenhauslandschaft? Das neue Gesetz jetzt, das BEAP-Gesetz, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, das betrifft in meinen Augen eher jetzt mal so die Langzeitversorgung, die ambulante Versorgung im Krankenhaus ist noch so ein bisschen schwammig. Was gehen wir jetzt mal auf die Intensivstation, wo ich arbeite hauptsächlich? Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Wo können wir denn da über Befugniserweiterungen sprechen? Und ich glaube, diese Themen müssen wir auf den Tisch bringen.
Ja, also ich teile Ihre Einschätzung. Im Übrigen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft unterstützt die Pflege an dieser Stelle ganz eindeutig. Wir wünschen uns auch rechtliche Rahmenbedingungen, die die Befugnisse der Pflegekräfte erweitern. Natürlich auch verbunden mit der notwendigen Qualifizierung, die dann im Einzelfall erforderlich ist, auch ein Anteil an akademischer Pflege ist mit Sicherheit hilfreich und würde in der Patientenversorgung sich positiv niederschlagen. Insofern haben wir da, glaube ich, eine große gemeinsame Schnittmenge. Aber wir wissen alle, wir haben traditionelle Strukturen in unserem Gesundheitswesen und da muss man dran arbeiten. Ich mache noch mal einen kleinen Schlenker zum Thema Bezahlung, weil Sie es eben auch angesprochen haben. Auch da hat sich ja in den letzten Jahren viel getan. Würden Sie sagen, mittlerweile ist man an dem Punkt, wo Pflege fair und angemessen bezahlt wird, wo die Tariflöhne stimmen?
Also vielleicht mache ich mich bei dem einen oder anderen Kollegen oder bei der einen oder anderen Kollegin ein bisschen unbeliebt, aber ich sage auch schon in den letzten 2, 3 Jahren immer, die Bezahlung ist nicht mehr das Problem. Also ich glaube, wir verdienen mittlerweile, ich kann jetzt für die Krankenhauslandschaft sprechen und ich glaube, da verdienen wir mittlerweile gutes Geld, auch gutes Einstiegsgehalt. Man muss natürlich fairerweise auf der anderen Seite schauen und sagen, ja, ich sag mal, das gute Gehalt am Ende kommt auch durch Dreischichtsystem, Wochenenddienste etc. Also man muss auch ein bisschen was dafür leisten. Es kostet uns auch Lebensjahre am Ende, dass wir halt im Dreischichtsystem arbeiten, aber die Bezahlung hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle, wenn wir auch über erweiterte Kompetenzen und vielleicht auch, ich sag mal, erweiterten Positionen sprechen, da geht noch was. Also da sind wir noch nicht am Ende. Aber ich würde sagen, doch, es reicht. Und man kann damit gut leben. Und das ist teilweise auch in vielen Bereichen sehr fair und angemessen. Aber also, es ist in meinen Augen nicht mehr das Kernproblem.
Ja, also da würde ich Ihnen auch zustimmen. Die Statistik spricht da auch eindeutige Sprache. Pflege ist nach meiner Kenntnis der mittlerweile am besten bezahlte Ausbildungsberuf. Also wirklich, man ist da in der Spitzengruppe der Ausbildungsberufe angekommen und auch die Ausbildungsvergütung selbst ist auf einem sehr hohen Niveau angelangt. Von daher durchaus auch attraktiv, ist vielleicht auch tatsächlich dann auch ein Aspekt, warum wir in den letzten Jahren ja immer noch eine gewisse Steigerungsrate hatten, obwohl der demografische Effekt ja eher dafür spricht, dass wir weniger junge Menschen zur Verfügung haben, die sich möglicherweise dann auch für einen Pflegeberuf entscheiden. Ja, wir haben eben viel über die Zukunft der Pflege, erweiterte Befugnisse und Ähnliches gesprochen. Da geht es ja eben auch darum, Was für ein Selbstverständnis hat denn eine solche Profession? Betrachtet man sich mit seiner Ausbildung, mit seinen Fähigkeiten als eine eigenständige Profession, die dann vielleicht vergleichbar ist auch mit der Ärzteschaft oder anderer Gesundheitsfachberufe? Und da sollten ja die Pflegekammern eigentlich einen wesentlichen Beitrag leisten. Jetzt sind Sie Mitglied in einer der Pflegekammern, die schon existieren. Ich glaube, es gibt in Deutschland nur drei.
Nur noch zwei.
Und nur noch zwei in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Also ein ganz schwieriges Thema, was man, glaube ich, aber nicht aussparen sollte hier in so einem Gespräch. Ich selbst komme auch aus Rheinland-Pfalz, habe die Einführung der Pflegekammer miterlebt. Jetzt aktuell wird da politisch sehr gestritten über die Frage, ob die Pflegekammer weiterhin bestehen soll oder nicht. Oftmals wird das Thema Kammerbeitrag da in den Mittelpunkt gestellt. Ist das wirklich das Thema für die Pflegekräfte oder fühlen sie sich irgendwie von der Kammer nicht angemessen vertreten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und natürlich müssen wir darüber sprechen. Also ich meine, ich bin ja jemand aus der direkten Versorgung, also ich arbeite ja mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch noch zusammen in der Versorgung und bin dann halt in die Pflegekammer, ich sag jetzt mal so, reingerutscht, damals auch über die Social-Media-Aktivitäten hat sich das dann so ergeben und dann, gut, hatte ich auch noch, sagen wir mal jetzt, den Luxus, dass ich auch in den Vorstand gehen durfte und das ist natürlich für mich auch ein neues Feld gewesen. Ich glaube, was das größte Problem ist, ist einfach, dass die Berufsgruppe nicht gut aufgeklärt ist und dass wir sehr, sehr viele Missverständnisse einfach, ich sag jetzt mal, kursieren haben, die wir erstmal auch aus dem Weg räumen müssen. Reden wir jetzt über Beiträge. Ich habe Leute getroffen in NRW, die sagen zu mir, ja, ich finde das total blöd, weil wir müssen hier Beiträge zahlen, die kann sich ja gar keiner leisten. Und dann sage ich, ja, naja, es werden noch gar keine Beiträge erhoben, weil wir sind anschubfinanziert von Land und die Beiträge, die jetzt in diesem Jahr erhoben werden, das ist ein 20-Euro-Jahresbeitrag. Ich will nicht darüber urteilen, ob für jemanden 20 Euro viel oder wenig ist, aber da merkt man schon, wenn man schon mit so einer Einstellung in das Gespräch geht, dass jemand denkt, oh, ich muss jetzt schon so viel Geld zahlen, dann blockt der schon mal ab und das stimmt zum Beispiel gar nicht. Dann auf der anderen Seite muss man sagen, welche Wirksamkeit hat die Pflegekammer für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort? Und gehen wir jetzt mal von Leuten aus, die seit 20, 30 Jahren im Beruf sind. Die haben viele Versprechen gehört, die haben Hoffnungen vielleicht auf Berufsverbände und Fachgesellschaften gesetzt. Zum Teil wurden vielleicht enttäuscht. Ich sag mal, die Gewerkschaftsarbeit, wir haben über die guten Löhne gesprochen, da muss man die Gewerkschaft loben. Ich bin auch Gewerkschafter, also ich habe auch mitgestreikt, um bessere Löhne zu erreichen, aber so richtig an der Weiterentwicklung der Profession gearbeitet, haben die Gewerkschaften dann auch nicht. Und Berufsverbände sind auch, weil sie so wenig organisiert sind, auch vielleicht nicht ganz effektiv. Und dann hört man viele Versprechen auch aus der Politik und es verändert sich effektiv bei mir vor Ort nichts. Und dann kommt eine Frustration und das merke ich halt bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Die sind frustriert, enttäuscht, haben keine Selbstwirksamkeit und jetzt kommt noch eine Institution in Anführungszeichen, die ja auch in gewissermaßen ja auch ein bisschen die Qualität erhalten möchte, indem sie Struktur reinbringt, indem vielleicht Dinge auch mal kontrolliert werden. Ich sag jetzt, ja, das ist doch vernünftig. Also wir müssen doch auch mal auf den Prüfstand stellen, wo wir stehen. Ja, und dann da sieht man dann so die Diskrepanz. Andere fühlen sich dann vielleicht so ein bisschen ja zu sehr kontrolliert in einem, ich sag mal, sowieso schon sehr angespannten Arbeitsumfeld. Und da müssen wir halt einfach mit den Leuten vor Ort in den Austausch gehen. Und da kommt auch wirklich eine positive Erfahrung. Also ich bin viel in Fachweiterbildungen, in Ausbildungsklassen. Ich bin so generell vor Ort bei Arbeitgebern auch eingeladen und versuche, den Kolleginnen und Kollegen das zu erklären. Man merkt im direkten Gespräch, dass sich da diese ganzen Zweifel auch so ein bisschen verändern. Also dass man sieht, ach, okay, die Pflegekammer, die regelt ja wirklich Dinge, die sinnvoll sind. Also was kann eine Berufsordnung denn eigentlich wirklich leisten? Wir haben ja gerade über das Pflegebudget gesprochen, da können wir gleich nochmal tiefer einsteigen. In der Berufsordnung ist klar definiert, was ist meine Aufgabe als Pflegefachperson? Und es ist nicht das administrative Arbeiten an der Pforte zum Beispiel. Es ist nicht irgendwie, was man jetzt ganz klassisch gehört hat, irgendwie das Bett reinigen oder ähnliches. Meine Aufgabe ist die Pflege, also die pflegerische Versorgung. Und das wird mit einer Berufsordnung klar. Und das Berufsrecht kann über eine Kammer gespielt werden. Das muss man aber erstmal verstehen. Eine Weiterbildungsordnung, die die Profession wirklich nach vorne bringt. Ne, wir diskutieren ja sehr viel über die Generalistik, das ist auch ein großer Knackpunkt, und über die Pädiatrie, also über die Versorgung von Kindern und Jugendlichen, wo man sagt, ja, durch die Generalistik geht das unter. Über die Pflegekammer haben wir jetzt über die Weiterbildungsordnung eine Spezialisierungsweiterbildung auf den Weg gebracht, die erste auf dem Markt, die sozusagen die Generalisten fit macht für den Bereich Kinder und Jugendliche. Das sind Antworten, die man über die Selbstverwaltung kriegen kann. Und dann sage ich mal den dritten Baustein, das ist dann halt natürlich die Interessensvertretung nach außen auch gegenüber Politik und anderen Playern im Gesundheitswesen. Und da müssen wir als größte Berufsgruppe ja auch sichtbar sein. Und ganz ehrlich, wenn wir nicht eine starke Institution haben, die für uns sprechen kann, wird sich für uns auch nichts verändern. Das ist einfach so, da geht man unter. Und ja, diese Dinge muss man halt erstmal irgendwie an die Leute bringen. Ich glaube aber, Beitrag, wie gesagt, ist das ist, ich glaube, erstmal das Geringste. Die Menschen vor Ort wollen halt sehen, dass sich vor Ort was verändert. Und das ist bei einer Kammer nicht, ich sag jetzt mal, von jetzt auf gleich, auch nicht von heute auf morgen. Das braucht auch ein bisschen Zeit, bis diese Strukturen, wie Sie ja schon gesagt haben, die veraltet sind teilweise oder die vielleicht stark verankert sind, bis die dann vielleicht auch mal angepasst und aufgebrochen werden. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Also wir müssen diese Strukturen für unsere Berufsgruppe auch halt angehen. Und das ist ein langer Weg. Es ist, aber ja, die Erfahrungen sind gemischt, muss man ehrlich sagen.
Ich teile Ihre Einschätzung, dass Pflege bisher jenseits der Kammern, die ja noch nicht wirklich gut etabliert sind, wie wir ja gerade festgestellt haben, eher zersplittert ist, was die Interessensvertretung angeht. Wir haben das ja als Krankenhausgesellschaft, vertreten wir die Krankenhäuser. Wir sitzen dann zusammen mit der Bundesärztekammer oder den kassenärztlichen Vereinigungen, die niedergelassenen Ärzte oder die Ärzte insgesamt vertreten. Aber es fehlt tatsächlich an einer klaren Interessensvertretung mit entsprechender Kompetenz. Sie haben ja die verschiedenen Felder, für die Kammern zuständig sein sollen, auch angesprochen. Da fehlt es. Und oftmals höre ich auch aus der Politik, ja, wir wissen gar nicht, wen wir in der Pflege eigentlich adressieren sollen, wenn wir ein Anliegen haben. Jetzt hat man so zarte Pflänzchen, dass Pflege mit im GBA dabei sein kann. Da gibt es dann Institutionen, die dafür ausgewählt werden oder im Leistungsgruppenausschuss oder an anderen Stellen. Aber das ist natürlich alles im Moment noch, ich will mal sagen, behelfsmäßig konstruiert. Und hätte man eine Bundespflegekammer, Landespflegekammern in allen Ländern, könnten wir beispielsweise auch als Deutsche Krankenhausgesellschaft einen Teil unserer Arbeit, die wir im Moment für die Pflege machen, wir machen ja, man kann ja sagen, verrückterweise, machen wir ja zum Teil Fachweiterbildungen, definieren wir ja für die Pflege, weil es dafür jahrzehntelang niemanden gab. Und dann hat man gesagt, naja, dann soll doch der Verband, der die Krankenhaushäuser, ich sag jetzt mal, insgesamt vertritt, der sich dort auch um Organisationsthemen, Personal und Ähnliches kümmert, sollen die das doch übernehmen? Eigentlich ist es nicht unsere originäre Zuständigkeit, aber es gibt eben kaum jemand anders. Zum Teil erleben wir sogar, und das finde ich dann besonders merkwürdig, dass Länder, die Zuständigkeit haben, ihre Zuständigkeit wiederum abgeben, weil sie sagen, wir haben da kein nicht disqualifizierte Personal oder Ähnliches. Also da ist Pflege, wird da schon etwas stiefmütterlich behandelt. Und insofern wäre es gut, man hätte eine starke Stimme, die auch im Gesetz mit entsprechenden Zuständigkeiten verankert ist. Aber man muss dafür werben. Jetzt kommen wir mal zum Thema Social Media. Das ist ja dann auch ein Stück weit, glaube ich, Ihr Anliegen, über Social Media Ihre Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, um für die Pflege zu werben, um pflegerische Anliegen näher zu den Leuten zu bringen. Was war denn der ursprüngliche Impuls, als Sie damit angefangen haben? Sie machen das ja schon ein paar Jahre.
Genau, ich mache das schon ein paar Jahre, und tatsächlich, wie bei vielen, war der Impuls damals in der Corona-Pandemie. Das ist da so ein bisschen draus entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das eine zum anderen kam, aber ich war bei mir im Kölner, in der Kölner Uniklinik, war ich, sagen wir mal, sehr präsent, auch nach außen. Es fing dann an mit dem einen oder anderen Zeitungsbeitrag, und darüber hinaus hat sich dann so das ein oder andere dann ergeben. Und ich war dann in einer Dokumentation, die auf ProSieben lief, war ich irgendwie zufällig mit reingekommen, und ja, dann hatte ich halt über Nacht irgendwie 300 oder 400 Nachrichten in meinem Postkasten, und dann dachte ich mir so, eigentlich wäre das doch schön, wenn man jetzt mal wirklich die Pflege nach außen anders repräsentieren kann. Und das war so mein erster Impuls, einfach mal zu zeigen, was leisten wir denn eigentlich? Ich meine, natürlich, ich komme jetzt von der Intensivstation, das ist ein sehr spezifischer Bereich, aber gerade da, die Intensivstation ist für fast alle Teile der Gesellschaft geschlossen. Es ist eine geschlossene Tür, man kann da nicht reinschauen. Aber wenn wir auf die Intensivstation kommen als Betroffener, dann sind wir auf einmal mittendrin und wir sind abhängig von den Menschen, die dort vor Ort sind. Und ich wollte mal diesen Einblick zeigen, was wir als Pflege dort eigentlich leisten, was wir da auch für die Patientinnen und Patienten tun können. Und darüber hat sich das dann ergeben, was ich mir einfach gesagt habe, ich möchte ein besseres Ansehen ja von der Pflege innerhalb der Gesellschaft. Und da gehört für mich dann natürlich auch dazu, die Politik zu adressieren. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, nur weil man jetzt einen Social-Media-Post macht, wird sich kein Gesetz verändern. Ne, das ist vielleicht in erster Linie auch richtig, aber ich sag mal so, die Reaktionen, die man auf Social Media hat, die können natürlich gigantisch sein, wenn man genau den Nerv trifft, wenn man wirklich ein Thema adressiert. Und gleichzeitig, wie Sie gesagt haben, ich habe immer einfach authentisch Werbung für meinen Beruf gemacht. Ich bin nach wie vor unglaublich stolz und bin sehr, sehr gerne in der Pflege und bereue es auch nicht. Und damit habe ich auch Menschen schon in den Beruf bekommen. Also tatsächlich, dass sich Leute gesagt haben, hey, ich habe mich jetzt für eine Ausbildung entschlossen oder ich bin an die Klinik gekommen, weil ich bei dir Eindrücke bekommen habe. Und das ist dann schon ein cooles Gefühl. Also dafür lohnt sich das dann natürlich. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Mix. Und bis heute ist das auch in meinen Augen sehr, sehr erfolgreich auf diesem Niveau, sage ich jetzt mal.
Können Sie ein Stück weit ermitteln, wer Ihnen folgt? Es sind ja, ich habe das gesehen auf Instagram beispielsweise, fast 50.000 Follower haben Sie, sind auch auf anderen Kanälen aktiv. Sind das überwiegend Leute, die selbst auch aus der Pflege kommen oder ist das ein ganz breiter Mix in der Gesellschaft?
Es kommt auf die Plattform an. Bei LinkedIn zum Beispiel, da habe ich knapp 10.000 und da kriegt man ja so eine Statistik. Ich glaube, 70% oder 80% kommen halt aus dem Gesundheitsbereich und dann hat man da auch einen hohen prozentualen Anteil von, ich sag mal, Führungskräften, die dann mir da so ein bisschen folgen. Also das ist nochmal so eine andere Bubble. Auf Instagram ist es mittlerweile sehr gemischt. Also ich habe auch eine Altersgruppe, sage ich jetzt mal so von 18 bis 50. So, das ist so die Spitzengruppe, würde ich sagen, da verteilt sich das. Und ich habe mittlerweile sehr, sehr viele auch einfach Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht selber mal auf der Intensivstation waren, die in der Notaufnahme waren. Also fast jeder musste ja schon mal in die Notaufnahme. Und die sind dann halt interessiert. Die wollen hinter die Kulissen schauen. Die wollen vielleicht verstehen, warum unser System so ist, wie es ist. Und da ist halt eine ganz andere Interesse. Und bei den, klar, Kolleginnen und Kollegen, ich mache ja auch so ein bisschen Fachbeiträge, wo man auch mal so einen Input kriegt, wie kann man vielleicht ein Intensivtagebuch einführen oder ähnliches, da merkt man dann, oh, da kommen jetzt schon ganz schön viele Kolleginnen, die dann auch Fachfragen stellen. Also es ist ein mittlerweile bei Instagram bunter Mix. Da könnte ich es gar nicht so sagen, aber ich würde sagen, so schätzungsweise, also Instagram gibt mir nicht die Daten dafür, aber ich würde sagen, schätzungsweise sind trotzdem noch so 60-70% wirklich aus dem Pflegeberuf oder Rettungsdienst und natürlich auch ein paar Ärztinnen und Ärzte dabei.
Sind Sie manchmal selbst überrascht, welche Beiträge ganz besonders viel Zustimmung erfahren oder haben Sie da mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn Sie sagen, Sie haben es eben beschrieben, wenn ich da etwas mache hinter den Kulissen der Intensivstation, was passiert da, kann ich mir vorstellen, das ist spannend für die Leute, ja. Aber wenn Sie dann auf der anderen Seite so ein berufspolitisches Thema aufgreifen, da wird es dann schon wieder ein bisschen geringer mit der Zahl. Kann man das so einordnen?
Ja, so schon so ein bisschen. Also man merkt irgendwann, wie die Algorithmen ticken, sage ich jetzt mal, und welche Beiträge gepusht werden und welche nicht und was vielleicht interessant ist. Und Sie haben das schon richtig zusammengefasst. Also wenn man wirklich, ich sag mal, berufspolitische Dinge postet, dann hat das nicht so die Schlagweite, weil die Leute dann denken, ah ja, okay, da ist wieder eine Forderung oder ein Problem und ähnliches. Dann ist das vielleicht nicht so relevant. Ich hatte einen Beitrag, das hat mich komplett überrascht, das war in so einem Video, da habe ich einfach nur gezeigt, wie ich ein Fenster auf der Intensivstation öffne und habe gesagt, wisst ihr eigentlich, warum wir das machen? Und das war wirklich ein ganz kurzer Clip und der ist, ich glaube, 3,5 Millionen Mal wurde der angeklickt und ich hatte dann halt in dem Beitrag erklärt, dass wir auf der Intensivstation natürlich oft ja auch Menschen haben, die versterben und wir sie begleiten und das ist so ein Ritual bei vielen Leuten bei uns in der Bevölkerung gibt, dass die sagen, ach, das Fenster auf und die Seele kann rausfliegen. Und das ist einfach so, ich sag jetzt mal, so ein symbolischer Akt, den wir natürlich auch mit den Angehörigen machen, weil es für sie vielleicht einfach für den Moment dann auch ein Abschluss ist oder irgendwie was Schönes. Und das ist ja, ich sag jetzt mal, eine totale Kleinigkeit, aber ist für Leute dann so, ach krass, dass ihr sowas macht. Mhm. Also ja. Ne, ja, irgendwie, klar. Ja, wir sind ja auch Menschen und wir gehen ja auch auf die Angehörigen zu und wir haben ja auch vielleicht Rituale oder ähnliches. Also das sind manchmal dann so Beiträge, wo man sich denkt, okay, dass das dann so interessant ist, das ist schon spannend. Aber sonst kann man das schon gut abschätzen, je nachdem, wie man auch, sage ich jetzt mal, die Schlagzeile setzt, kann das natürlich auch beeinflussen. Dann ist auch die Frage, was ist man für ein Typ? Ich bin nicht so der Freund immer von diesen extrem populistischen. Das haben halt auch manche so. Irgendwie, ja, in 5 Jahren sind alle tot, weil keiner mehr in der Pflege arbeitet. Kann man jetzt reinschreiben, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Das ist mir dann auch ein bisschen drüber. Aber das würde zum Beispiel sehr gut geklickt werden. Aber das ist dann die Frage, möchte man das dann in Kauf nehmen, nur um Klickzahlen zu erreichen? Ich fokussiere mich dann eher auf das Inhaltliche und nimm das dann auch mal in Kauf, wenn es ein bisschen schlechter geklickt wird. Das ist dann auch okay.
Sie haben gerade mal die Angehörigen angesprochen, nur eine kurze Zwischenfrage. Hat sich der Umgang mit den Angehörigen in den Krankenhäusern verändert? Wir hören ja in den letzten Jahren immer wieder, es wird respektloser, man hat mit verbaler oder vielleicht sogar auch körperlicher Gewalt zu tun. Die Leute sind ungeduldig, man akzeptiert nicht mehr sozusagen dann auch die Verantwortung derjenigen, die dann mit den Patienten zu tun haben. Merken Sie das auch oder ist das eher so ein Thema, was einfach immer wieder durch die Medien geistert?
Na, es ist schon berechtigt da. Also man merkt schon, dass die Anspannung innerhalb der Gesellschaft deutlich gestiegen ist. Also ja, Corona ist ja immer irgendwie so Ursache für alles. Ich finde, das ist auch ein bisschen zu einfach, immer alles darauf zu schieben. Aber was wir halt einfach merken ist, und auf der Intensivstation würde ich sagen, da geht das noch, da hat man immer wieder mal Fälle und da muss man aber auch mal fair sein, das sind halt solche extremen Momente, also wo vielleicht der Angehörige gerade im Sterben liegt und man selber vielleicht gar nicht mehr so die Kontrolle hat, das sind hohe Anspannungsmomente, da kommt das halt auch mal irgendwie zu so Konflikten. Ich möchte das damit nicht schönreden, aber ich meine, da kenne ich das jetzt schon länger her. Wo es aber wirklich extremer geworden ist, ist in der Notaufnahme und da merkt man halt einfach, dass das System so am Limit ist, dass die Patientinnen und Patienten, die in Notaufnahme kommen, frustriert sind. Also es ist nicht selten, dass man da Gespräche hatte mit, ich warte seit 6 Monaten auf einen Termin bei meinem Arzt oder bei meiner Ärztin. Meine Symptome werden immer schlechter. Ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen soll. Die Leute sind verzweifelt, sie laufen mit Schmerzen rum, sie werden vielleicht auch hin und her geschoben, unklare Diagnosen, ne? Also das ist eine schwierige Situation und zusätzlich werden die Notaufnahmen immer voller. So, und die Ressourcen sind natürlich auch begrenzt. Also wir haben überall gut Personal aufgebaut. In den Notaufnahmen ist es ja immer noch mal ein bisschen komplizierter, weil das ist ja keine bettenführende Station und da gibt es Anspannungen. Das heißt, die Besetzungen sind teilweise immer noch nicht so toll da. Und eine Notaufnahme ist auch schwer zu kalkulieren, aber ja, dann kommen lange Wartezeiten, Frustration und da knallt es öfter. Und da habe ich aber das Gefühl, dass diese Anspruchshaltung in der Gesellschaft doller geworden ist. Also, dass man sagt, ja, also Krankenkassenbeiträge steigen, ne, ich zahle ja hier mittlerweile ordentlich. Und jetzt bin ich doch mal hier und jetzt will ich doch mal Leistung kriegen. Und das merkt man richtig, dieses jetzt bin ich dran. Und ich glaube, das hat sich schon gewandelt. Also diese Anspruchshaltung. Und da versuche ich zum Beispiel auch über Social Media ein bisschen aufzuklären und zu sagen, ich kann das verstehen. Also jeder soll gut behandelt werden. Jeder soll schnell drankommen. Wir wollen die Ressourcen bestmöglich nutzen. Aber da ist der Punkt. Also es gibt so viele Menschen, die mittlerweile Hilfe benötigen, die vielleicht schwerer erkrankt sind, die multimorbide sind, dass wir halt einfach durch das MTS, also durch das Triage-System, auch Entscheidungen treffen müssen. Und es ergibt dann halt einfach Wartezeiten. Und dieses Verständnis, das ist nicht so da. Und da kriegt man öfter mal was dann natürlich an die Backe geknallt. Das ist dann nicht so schön. Und ich glaube, dass wir auch hier wieder einen anderen Ansatz finden müssen. Klar, schön wäre, das System komplett zu reformieren und zu verändern. Das ist so die Traumvorstellung. Aber ich glaube auch, dass wir einfach unserem Personal nochmal ganz andere Tools an die Hand geben müssen. Wir müssen besser fortbilden. Wir müssen gute Konzepte auch in den Notaufnahmen haben, um halt auch, ich sag mal, Rahmenbedingungen zu schaffen, wie auch mit Gewalt umgegangen werden kann. Leider ist es so. Also dieses Thema wird nicht weg sein. Und ich glaube, es wird noch schlimmer werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Und ich glaube, da sollten wir eigentlich eine Nulltoleranz Politik innerhalb der Klinik fahren. Aber das ist natürlich auch immer schwierig, ne, mit dem Versorgungsanspruch und. Also ist auch ein großes Spannungsfeld.
Also auch da kann ich mich noch an meine Zeit als Geschäftsführer erinnern. Schon damals gab es, jetzt war das sehr stark auch durch Psychiatrie ein geprägtes Haus, sogenannte Deeskalationstrainings für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das nach Ihrer Wahrnehmung mittlerweile ein flächendeckendes Angebot, was man in Anspruch nehmen kann? Oder gibt es doch noch viele, die ihre Mitarbeiter mit diesen Problemen ein Stück weit alleine lassen?
Ich glaube, viele ruhen sich auf solche Programme aus und sagen, na ja, wir haben ja ein Deeskalationstraining. Ich kann aus meiner praktischen Erfahrung sagen, ich bin kein Fan davon, weil diese Trainings, die zielen immer darauf ab, was mache ich, wenn es in der Situation schon eskaliert. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel früher anfangen. Also, dass wir auch wieder mehr fachlich auch mal darauf schauen, wie gehen wir mit Menschen mit Demenz um, Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Also, wir können da ja ganz anders ansetzen, indem wir vielleicht auch andere Räumlichkeiten schaffen. Also, vielleicht triggern auch einfach unsere Notaufnahmen die Menschen so sehr, dass das auch schon ein Faktor ist. Und Angebote schaffen. Also ich habe jetzt von einem Klinikum, da war ich eingeladen, die haben mir erzählt, jeder bei uns, der hier anderthalb Stunden wartet, kriegt einen 5€ Cafeteria-Gutschein. Da dachte ich mir, okay, ist ja finanziell vielleicht auf der einen Seite erstmal ein bisschen was, was man mal zahlen muss, aber die haben gesagt, ey, das macht einen Unterschied. Weil die Leute fühlen sich gesehen und denken sich, ach komm, dann gehe ich mir mal eben noch einen Kaffee holen oder ein Wasser und die sind mal kurz beschäftigt. Also super Maßnahme, ne? Also warum fangen wir nicht an, solche Dinge auch mal so mehr auf den Weg zu bringen? Und was das Allerwichtigste ist, wir müssen Unterstützungsangebote für Kolleginnen und Kollegen schaffen, die halt Gewalt erleben. Und das wissen wir halt auch aus Befragungen über die Pflegekammer, dass über 50-60% sogar teilweise Gewalt erleben. Und das fast tagtäglich. Und da müssen wir offener drüber kommunizieren. Viele Arbeitgeber, wie gesagt, ja, wir haben doch ein Deeskalationstraining, ansonsten wird geschwiegen, müssen offener darüber sprechen und brauchen Hilfsangebote. Und da müssen wir noch sehr, sehr viel machen. Also da brauchen wir mehr Aufmerksamkeit.
Ja, und jetzt für uns als Deutsche Krankenhausgesellschaft geht es natürlich darum, ich sag mal, auch die Rahmenbedingungen zu verbessern, sprich dafür zu sorgen, dass Notaufnahmen idealerweise nicht mehr so überfüllt sind, vor allem mit Patienten, ja, die nicht zwingend in eine Notaufnahme eines Krankenhauses gehören, sondern im Vorfeld durch andere Angebote Bagatellerkrankungen abgefangen werden und Unterstützung gegeben wird, geht es viel auch um Selbstkompetenz im Bereich Gesundheit, die ja auch nicht mehr so ausgeprägt ist, wie es vielleicht mal war. Aber ohne jetzt auf den Gedanken zu kommen, aber früher war alles besser.
Ja, ne, aber bei der Kompetenz haben Sie absolut recht. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil, warum ich Social Media sehr, sehr toll finde, weil da kann man nämlich auch mal Tipps geben. Und ich sag jetzt nicht Tipps zu irgendwelchen schweren Diagnosen, aber das beste Beispiel ist, wie verhalte ich mich, wenn ich Fieber habe? Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal mit 39,5 auf der Couch liege und ich fühle mich schlecht, dann kann ich mir auch mal einen Tee machen, eine Paracetamol einwerfen und mich ausschlafen. Ja, ja. Und ich glaube, das sind so absolut Tipps und Tricks, ja, die man auch gerne mal geben kann und dass man mit einem Mückenstich vielleicht nicht in die Notaufnahme geht. Also das sind so Dinge, die kann man damit auch aufklären und wie Sie sagen, das möchte ich auch nochmal unterstützen. Also ich habe auch in der einen Notaufnahme, wo ich gearbeitet hatte, hatten wir direkt eine Notdienstpraxis mit angeschlossen und das war ein wirklicher Gamechanger. Mhm. Wir konnten so viele Leute halt sozusagen von der Notaufnahme erstmal, ja, ich sag jetzt mal fernhalten, weil sie halt einfach dort auch nichts zu suchen hatten, weil sie, ich sag mal, eine normale Erkältung hatten oder ähnliches. Und das entlastet extrem. Und Häuser, die nicht diese Möglichkeit haben, die hängen halt auf diese ganzen Fälle halt auch noch. Und dann muss man erstmal bei 120 Patienten, die teilweise gleichzeitig da sind, da muss man ja erstmal eine Struktur finden, um das alles auch zu schaffen.
Ja, ja,
ne?
Ja. Und dann sitzen da die Patienten und sehen, da ist jetzt jemand nach mir gekommen, wird vor mir aufgerufen. Das können die dann auch nicht so richtig verstehen, wobei es natürlich nach medizinischer Dringlichkeit gehen muss. Das ist dann nicht die Frage, wie lange sitzt jemand schon hier. Aber das stelle ich mir auch schwierig vor. Nochmal kurz zu Social Media zurück. Wenn man sich Social Media Posts von Politikern anschaut und dann in die Kommentare unten drunter geht, also ich frage mich dann immer, warum diejenigen überhaupt noch was auf Social Media posten, weil gerade in dem Bereich hat man ja fast nur noch, ich sage das jetzt mal diplomatisch, völlig unqualifizierte Kommentare. Beleidigungen, da werden Themen aufgegriffen, die gar nichts mit dem zu tun haben, was da jetzt gerade geschrieben wurde. Erleben Sie das in Teilen bei sich auch so oder ist das dadurch, dass Sie einfach einen anderen Bereich bedienen, kein Problem?
Ja, das trifft einen wunden Punkt, weil natürlich erlebe ich das auch und ich bin da auch immer wieder mal betroffen. Ich sag mal so, ich habe Glück, dass bei mir überwiegend positive oder auch unterstützende Kommentare sind oder halt fachliche Nachfragen oder auch so Diskussionen. Aber nee, Hass und Hetze, ich benenne es jetzt auch echt mal so, nimmt natürlich zu. Und gerade wenn man diesen Schritt in die Öffentlichkeit wagt, dann bietet man auch auf einmal für viele Leute sehr viel Angriffsfläche, weil man irgendwie das Gefühl hat, ach, da ist keine, da gibt's keine Wand mehr dazwischen. Also es ist einfach, den muss ich jetzt mal angreifen, ich muss mal Druck ablassen. Und insbesondere im Kontext Pflegekammer erlebe ich das natürlich, dass ich da auch angefeindet werde und auch mit unqualifizierten Kommentaren, auch mit Dingen, die teilweise beleidigend sind. Ich für meinen Teil lösche beleidigende Kommentare und erstatte Anzeige, wenn sie zu weit gehen. Ich habe da eine klare Linie, weil ich finde, das gehört sich einfach nicht. Was ich aber trotzdem noch gut finde, ist, wenn, und das vermisse ich bei vielen Postings, dass man nicht mehr so gut diskutieren kann. Es gibt mal vereinzelt Leute, die noch sagen, finde ich jetzt nicht gut, lass uns doch mal darüber diskutieren. Und dann sage ich, ja, super, genau das will ich ja erreichen. Also dann lass uns doch auch mal kritisch miteinander darüber sprechen, aber halt respektvoll auf Augenhöhe. Aber das findet sehr, sehr selten statt.
Und macht man das dann in den Kommentarspalten oder findet man dann andere Räume für solche Diskussionen?
Ich mache es gerne in den Kommentarspalten, um halt öffentlich auch Transparenz zu schaffen. Also alles, was generell auch Kammer angeht, versuche ich immer so transparent und offen wie möglich zu sein, weil wir auch selber so transparent sein wollen, wie es halt auch nur möglich ist. Und man kann da halt ganz viele Missverständnisse auch super gut aufklären. Und man unterschätzt manchmal in den Kommentaren, was das für einen Impact hat. Also nur weil vielleicht das keiner, ich sag jetzt mal, geliked hat, den Kommentar oder ähnliches, lesen es ja trotzdem alle mit. Und das ist, hat für mich auch was ein bisschen, ja, es ist auch was Authentisches, ne? Wenn man vielleicht auch mal zugibt, ah, da hast du vielleicht recht, da habe ich vielleicht auch mal einen Fehler gemacht oder die Kritik ist angebracht oder ne, vielleicht gibt's eine Lösung. Aber wenn es dann natürlich zu spezifisch wird, dann macht man das manchmal dann natürlich auch über den privaten Weg. Aber ich, wie gesagt, ich habe nichts zu verstecken, solange es sachlich, korrekt, auf Augenhöhe ist und respektvoll, dann gerne unter den Kommentaren und auch sehr öffentlich einsehbar. Das finde ich dann gar nicht so schlimm.
Jetzt kommen wir nochmal zum inhaltlichen Thema. Es ist schon mehrfach kurz angeklungen, das Pflegebudget. Das ist ja ein heißes Eisen, ich will es mal so formulieren, für die, die sich jetzt nicht so gut auskennen. Das Pflegebudget ist vor etwa 5 Jahren entwickelt worden und hat dafür gesorgt, dass Pflege im Krankenhaus, soweit es um die Patientenversorgung geht, anders finanziert wird als der Rest des Personals oder auch der Sachkosten im Krankenhaus, nämlich nicht in dem Sinne mit einer Pauschale, die sich am Schweregrad der Behandlung des Patienten abbildet, sondern tatsächlich Pflege wird separat finanziert in einem Selbstkostendeckungsprinzip. Also die Krankenhäuser dürfen so viele Pflegekräfte einstellen, wie sie finden, soweit sich diese Pflegekräfte dann auf den Stationen, sage ich jetzt mal, befinden und um Patientenversorgung kümmern. Und das hat natürlich, das ist nicht überraschend, dafür gesorgt, dass wir, Sie haben es ganz am Anfang gesagt, einen deutlichen Zuwachs an der Zahl der Pflegekräfte haben. Die Tariflöhne haben sich entsprechend entwickelt auch. Also wir sagen positiv, das Pflegebudget hat sein Ziel erreicht. Aber jetzt steht die Frage auch natürlich im Raum, wie geht's weiter mit dem Pflegebudget? Aktuell gibt es Vorwürfe, die da lauten, naja, manche Krankenhäuser oder vielleicht sagen auch andere, alle Krankenhäuser oder die Krankenhäuser nutzen jetzt Pflege, Sie haben das vorhin auch mal ein bisschen anklingen lassen, für Aufgaben, die eigentlich nicht zu den klassischen originären Pflegeaufgaben gehören, sondern ja, sitzt vielleicht jemand am Empfang und wird als Pflegekraft eingestuft und übers Pflegebudget abgerechnet. So ist es nicht gedacht, will ich auch ganz deutlich auch von unserer Seite aus sagen. Wie ist denn Ihr Erleben? Jetzt können Sie nicht über Ihr eigenes Haus sprechen oder wollen das nicht, das kann ich auch verstehen, aber Sie sind ja dadurch, dass Sie in der Pflegekammer sind, bekommen Sie ja viel mit. Ist das ein flächendeckendes Problem oder ist es vielleicht auch eine Situation, die man quasi erwarten muss, wenn man solche Rahmenbedingungen setzt, dass dann die Krankenhäuser diesen Graubereich natürlich immer weiter ausdehnen und sagen, okay, zur Hälfte ist er vielleicht noch auf der Station, aber in einer anderen Zeit macht er vielleicht was anderes. Wie ist denn da so Ihr Erleben?
Also flächendeckend ist natürlich schon, finde ich, ein harter Begriff. Das weiß ich nicht, ob ich das flächendeckend wirklich jetzt so direkt in den Raum werfen würde, aber was ich deutlich merke ist, und dadurch, dass ich auch, sagen wir mal, auf Social Media sehr präsent bin, melden sich auch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen bei mir halt und sagen, pass mal auf, was gerade bei mir läuft, ist nicht in Ordnung. Und da sind halt genau diese ganzen Fälle, die wir gerade angesprochen haben, administrative Aufgaben, Bettenreinigung und Abbau von Hilfspersonal. Also viele haben ja damals Servicekräfte eingestellt, um die Pflege zu entlasten. Also da würde ich fast sagen, fast jede Klinik ist gerade wieder auf dem Weg, das zurückzuentwickeln. Also die Verträge werden gekündigt, Tochtergesellschaften werden aufgelöst, die Stellen werden gekürzt und es wird wieder auf die Pflege überladen, die vielleicht jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zu 4, 5 Jahren personell mit 5, 6 Personen mehr sozusagen auf dem Stellplan sind. Und das sind aktuelle Entwicklungen, die wirklich, ich finde sie schon dramatisch, weil da werden wirklich krasse Dinge auch geschildert. Und was leidet am Ende darunter? Die Patientenversorgung, also die wirkliche Pflege. Und das ist gerade so ein Brett, was wir von der Kammer aus bohren, weil natürlich die Meldungen immer größer werden. Und das müssen wir laut Berufsrecht dann auch über die Berufsordnung natürlich kritisch prüfen. Und da sind wir jetzt auch mit einigen Kliniken auch schon im Austausch und versuchen dann natürlich auch zu schauen, woran liegt es? Also was ist denn jetzt hier wirklich Ursache dafür? Und man könnte jetzt sagen, ja, es war zu erwarten, dass das so kommt. Will ich auch jetzt nicht unbedingt sagen, weil es gibt auch viele Kliniken, die sich wirklich Mühe gegeben haben. Also die, ich sag mal, guten Stellenzuwachs haben, die sich gut strukturiert haben, die Stellen geschaffen haben, auch für Bachelor- und Master-Absolventen, die Leitungsstrukturen anders aufgebaut haben. Also die, ich sag jetzt mal, in Vorreiterpositionen auch gegangen sind, um die Pflege wirklich mit diesen, ich sag mal, zuwachsenden Ressourcen auch zu verbessern. Deswegen ist es gerade wieder so diese unfaire Debatte, wenn man jetzt sagt, okay, reicht jetzt, Pflegebudget ist jetzt aber auch mal vorbei, ne? Also jetzt wird's, ich sag jetzt mal, eingefroren, wäre ja eine Option. Ja, ja. Ja. Gut, dann sagt man ja, toll, die sich Mühe gegeben haben, auf einem guten Weg waren, die werden jetzt ausgebremst. Die, ich sag jetzt mal, vielleicht damals schon bei den DRG-Fallpauschalen missgebaut haben und jetzt missgebaut haben, die werden auch wieder einen Weg finden. Ich glaube, dass wir da halt einfach, wir müssen da wirklich strenger und auch enger jetzt reinschauen und müssen da wirklich mal die Fakten auf den Tisch legen, um Transparenz reinzubringen, was denn wirklich damit passiert. Weil ehrlicherweise muss ich sagen, dass das Pflegebudget ja einen unheimlich positiven Effekt für die pflegerische, ich sag jetzt mal, Personalausstattung hatte. Personaluntergrenzen wissen wir auch, das ist die unterste Grenze, die sollten wir damit natürlich immer ein bisschen übersteigen. Und das haben wir in vielen Bereichen geschafft. Und das ist ja schon mal in meinen Augen ein positives Signal gewesen. Nur dramatisch wird es dann halt, wenn solche Nachrichten vermehrt aufkommen und dann, ich sag mal, die Querfinanzierung vom Pflegebudget halt für sowas ausgenutzt wird. Und da sind wir auch klar von der Kammer, da haben wir eine klare Linie, das tolerieren wir nicht. Weil Pflege ist halt da, um Pflege zu machen und nicht um irgendwelche anderen Engpässe zu finden.
Ich argumentiere jetzt mal sozusagen aus der Seite der Geschäftsführung, des Managements, die dann dafür verantwortlich sind, sagen wir mal, die Wirtschaftlichkeit und den Personaleinsatz insgesamt über alle Berufsgruppen zu organisieren. Da ist es natürlich ein Thema, wenn Sie in der Vergangenheit, jenseits des, als es das Pflegebudget noch nicht gab, Assistenzbereiche etabliert haben, die Pflege entlasten sollten, durchaus auch bei einfachen pflegerischen Aufgaben, ich sag mal, die auch, wenn man sich die PPA anschaut, insgesamt zur Aufgabe der Pflege gehören. Es ist ja nicht so, dass da keinerlei logistische oder administrative Aufgaben oder Unterstützung bei Ernährung für die Patienten oder auch mal Patiententransport von der Station in den OP und so. Das sind ja Dinge, die man durchaus auch zu pflegerischen Aufgaben insgesamt zählt. Dafür ist in der Vergangenheit oftmals sind besondere Dienstleistungen geschaffen worden, die Pflege entlastet haben, natürlich auch mit niedrigeren Vergütungen. Es waren einfachere Qualifikationen. Und dann kam das Pflegebudget und dann hat das Management gesehen, ja Moment, die Menschen kriege ich jetzt nicht mehr bezahlt, aber die zusätzliche Pflegekraft, die ich dann hätte um die Aufgaben wieder zu machen. Ich argumentiere mal rückwärts gewandt, die kriege ich bezahlt. Und da entstehen natürlich dann auch, und ich verstehe da diejenigen, die in der Pflege arbeiten, sagen, Moment mal, wieso soll ich das jetzt hier machen? Das ist doch eigentlich nicht meine Aufgabe. Aber der Anreiz, der finanzielle Anreiz, der da gegeben wird in den Rahmenbedingungen, der führt natürlich genau zu dem Punkt. Deshalb, wir müssen, glaube ich, gemeinsam, und das ist auch unser Appell, jetzt darüber sprechen, wie kann man auf der einen Seite die guten und positiven Elemente der aktuellen Pflegefinanzierung erhalten, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass es sich in den richtigen Bahnen abspielt. Für uns ist ein großes Thema auch, wie, was passiert eigentlich bei Leistungsverlagerungen, wenn bestimmte Abteilungen vielleicht von einem Standort in einen anderen verlagert werden, weniger Patienten an dem ersten Standort sind, gibt es ja eigentlich keinen Anreiz, Pflege zu entlassen und an den anderen Standort zu transferieren. Das wird ein Problem sein im Rahmen der Krankenhausreform, das werden wir noch alle merken. Insofern müssen wir auch hier Rahmenbedingungen finden, die dann vernünftig funktionieren. Ich würde sagen, sollte unsere gemeinsame Aufgabe sein. Ich halte nichts davon, dass wir jetzt kleinteilig anfangen, pflegerische Tätigkeiten noch stärker zu zerlegen und zu sagen, aber ich sage mal, eine halbe Stunde Administration am Tag ist okay, aber bei 40 Minuten wird es schwierig. Sie haben ja auch schon öfter mal das Thema Bürokratie angesprochen. Es ist ja ein Wahnsinn, was heute überhaupt an administrativen, bürokratischen Aufgaben geleistet werden muss. Studien sprechen von bis zu 3 Stunden am Tag, die man sich, sag mal, jenseits des Patientenzimmers sich auf dem Stationszimmer aufhält. Können Sie das gefühlt bestätigen, solche Dimensionen?
Also 3 Stunden jetzt vielleicht nicht, aber man merkt schon, dass der Anteil natürlich erheblicher wird. Und ich glaube, dass wir dadurch, dass wir sehr viele Reglementierungen, Nachweise etc. haben, dass wir natürlich auch viel dokumentieren müssen. Ich bin aber nichtsdestotrotz eigentlich ein großer Fan auch der Pflegedokumentation, weil das für mich auch ein Teil Qualitätsnachweis ist und natürlich auch Struktur reinbringt, ne, und auch zeigt, was wir wirklich leisten und wo wir stehen. Dafür braucht man natürlich die Ressourcen. Ich glaube, wo wir Entlastung kriegen können, ist halt einfach, und das muss man ehrlicherweise sagen, man kann von KI halten, was man möchte. Aber ich glaube, dass KI im Krankenhaussetting uns definitiv bei Dokumentation auch entlasten kann. Und ich meine, die Ärztinnen und Ärzte schreiben heute ja schon seit langen Jahren, schreiben die über, ich sag mal, damals noch anfänglichen KI-Tools ihre Arztbriefe. Und ich habe auch mal so eine Idee im Raum gehabt, warum können wir nicht die Pflegedokumentation auch über solche Tools unterstützen? Das würde uns sicherlich auch viel Zeit ersparen. Wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass man mit digitalen Kurven unterwegs ist und gute Schnittstellen hat, dass die Vitalparameter direkt übertragen werden. Und also es sind viele Entlastungen, die am Ende des Tages schon überall so kleine Minuten sparen, und das summiert sich dann auch. Nichtsdestotrotz, klar, bürokratischer Aufwand ist da. Und da möchte ich noch mal kurz was sagen, weil gerade war das von mir nicht so gemeint, dass Pflege überhaupt nichts Administratives macht. Ne? Aber ja. Ich glaube, im Pflegeprozess finden wir immer wieder solche Dinge, wo wir sagen, ja, natürlich fällt das jetzt in unseren Aufgabenbereich. Bestes Beispiel nochmal, weil Sie gerade das mit dem Essen auch erzählt haben. Wenn ich einen Patienten habe, der eine Dysphagie hat und der von mir begleitet werden muss, weil ich ein Schlucktraining machen muss, weil ich engmaschig dabei sein muss, dann ist es ja wohl klar, dass ich mich auch darum kümmere und das dann auch begleite und mache. Und ich glaube, da bricht man sich keinen ab, und das ist auch in meinem Aufgabenbereich dann. Wo es dann halt natürlich nur schwierig wird, ist, wenn man dann nur noch irgendwie Essen austeilt und dann noch die ganzen Schränke aufräumt und ähnliches. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kipppunkt. Aber ansonsten können wir über viele Dinge, wenn wir sie gut geregelt haben, ja auch gut sprechen. Also da ist ja auch vieles möglich. Und ich glaube, dass da, und da bin ich nach wie vor von überzeugt, eine Berufsordnung und eine Kammer, die das Berufsrecht verwaltet, Klarheit und Struktur reinbringen kann. Also was sind denn jetzt wirklich meine Aufgaben? Und wo kann man vielleicht auch mal sagen, hier ist jetzt auch mal Stopp? Also das ist vielleicht nicht okay. Ne? Also vielleicht mache ich nicht den administrativen Dienst an der Pforte in der Notaufnahme, weil das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ne?
Da gebe ich Ihnen recht.
Genau, ja. Da ist dann irgendwie so, das wollte ich nochmal sagen, da ist dann vielleicht halt, aber um nochmal zum Thema Bürokratieaufwand, ja, der ist hoch. Und ich glaube, dass wir müssen anfangen, in diese digitalen Techniken auch mehr zu investieren. Und leider haben immer noch nicht alle Krankenhäuser eine vollständige elektronische Patientendokumentation. Und ich Ich glaube, das ist halt ein Riesenproblem. Also in der heutigen Zeit muss man das einfach haben, weil es halt so viel erleichtert und wir halt einfach generell diesen digitalen Step jetzt endlich mal schaffen müssen. Auch da können wir noch weiterdrehen über die Vernetzung intersektoral, wenn es dann in die vorherige Versorgung geht, was da alles dranhängt. Aber ja, so langsam muss man das Gefühl haben, so jetzt haben wir es auch mal geschafft. Und es ist schade, dass wir immer noch nicht, obwohl auch viele Unterstützungsgelder in diese Richtung immer gezahlt wurden und viel Finanzierungszuwachs da war, dass es immer noch nicht vollständig so ist.
Ja, also die zum Teil vorhandene Rückständigkeit beim Thema Digitalisierung ist in der Tat ein Problem. Und wir sehen ja auch, da gibt's, man kann sagen, mal mindestens eine Zweiklassengesellschaft unter den Krankenhäusern. Die einen, die in Teilen wirklich schon gut unterwegs sind. Dann, ich würde mal sagen, so mittelprächtig, aber da bewegt sich was. Und dann gibt's noch einige, bei denen hat man den Eindruck, irgendwie glauben die nicht an ihre eigene Zukunft. Sonst hätten sie sich schon längst etwas mehr unternommen an dieser Stelle. Aber das sei mal dahingestellt. Wir sind eigentlich am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wir haben noch viele Themen, würde ich sagen, offen. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Runde. Das hat Spaß gemacht mit Ihnen, Herr Stark. Und ich kann nur sagen, Respekt für das Engagement, das merkt man Ihnen ja auch an. Sie haben eine echte Leidenschaft für die Pflege und für die Themen, über die wir hier heute gesprochen haben. Ich drücke Ihnen da die Daumen, dass Sie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen auch zukünftig erreichen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man neben den berechtigten Kritikpunkten, die man auch anbringen muss, immer wieder auch betont, dass Pflege, und so habe ich Sie auch verstanden, ein toller Beruf ist, ein Beruf, der einem auch viel zurückgibt an Positivem. Und insofern junge Leute sich gut überlegen sollten, ob das nicht auch eine Aufgabe ist, für die man sich dann entscheiden kann. Ganz herzlichen Dank für den heutigen Tag. Zunächst einmal, wie gesagt, vielleicht machen wir mal noch einen Anschlusstermin. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich möchte das nochmal bekräftigen, was Sie gesagt haben. Der Pflegeberuf ist ein unglaublich toller Beruf, der super viele Perspektiven und Chancen bietet. Und die Herausforderungen sind groß, ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam auch wirklich bewältigen können. Und ich kann auch nur jedem raten, mal reinzuschnuppern im Pflegeberuf, weil es wirklich ein toller Beruf ist. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, sehr schön. Danke.